In diesem Podcast erzählen wir uns Geschichten, die der andere noch nicht gehört hat. Nee, warte mal. Nee, das war ein anderer Podcast. Okay. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Ich weiß noch gar nicht, wie der Titel lauten könnte, ehrlich gesagt, aber heute haben wir eine besondere Folge, denn wir erzählen uns beide gegenseitig nur eine Anekdote oder so eine Geschichte. So einen kleinen Schwank. So.
Also eine Anekdote aus der Musikszene, nicht von uns, sondern aus der Musik.
Du kannst nicht die Mikrofoneinstellung richtig machen lassen, um dann nochmal wieder leiser zu werden, das Ding wieder weiter wegzuhalten. Das geht nicht. Wenn du dich schon ungemütlich hinsetzt, dann musst du auch so sitzen bleiben. Okay. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, wir können uns ja...
Nee, wir können nicht irgendwie zwischendurch die Geschichte abbrechen und den anderen weiter erzählen lassen. Da kommt keiner hinterher.
Okay.
Das ist keine Fernsehserie, Papa.
Ja, dann fange ich mal an, oder?
Dann fang du mal an, als Namensgeber von dem ganzen Ding hier.
Gastgeber, und weil das wahrscheinlich auch die ältere Geschichte ist.
Weiß ich nicht.
Meine Geschichte spielt im Jahr 1973.
Ja, okay, meine fängt in den 80ern an.
Nee.
Ja, eigentlich 1966 an mit der Geburt, aber egal.
Nee, und das war auch eine Sache, die hatten wir schon vor einigen Jahren mal so durch Zufall. Ja, war halt so Zufall. Ich hatte mal ein Buch gelesen, da stand das drin, da konnte ich aber kaum glauben. Und dann hat man...
Hast du es nochmal gelesen, hast du immer noch nicht glauben können und dann hast du ein anderes Buch gelesen.
Nee, das ist auch wirklich ganz verrückt. Und zwar geht es um die Gruppe The Who. Und die war ja schon immer ein bisschen verrückt, die Gruppe, oder?
Wer?
Genau, wer? The Who. Die hatten ja auch...
Ja, genau, die haben einen Ruf gehabt, sagen wir so, beziehungsweise ein paar Leute von denen haben einen Ruf gehabt.
Also die haben den Ruf gehabt, dass sie alles, sobald die auf Tournee sind, alles kaputt schlagen, beziehungsweise einer von denen sollte der Schlimmste gewesen sein, der Schlagzeuger Keith Moon, der mit dem Bubi-Gesicht, aber der hat es faustig in den Ohren gehabt.
War da nicht sogar ein Vorbild für The Beast, also für das Beast gewesen bei den Muppets oder so?
Bei dem, ja, da kommt doch immer so ein Schlagzeuger irgendwas so vor, ja.
Irgendwie im Kopf, dass er irgendwie damit zusammenhängt.
Ja, der hat viele Sachen und der ist auch, man soll es nicht glauben, er ist der Patenonkel von Zach Starkey. Zach Starkey ist der Sohn von Ringo Starr.
Ja, der also, auch mal bei The Who gespielt hat.
Ja.
Und dann, ich glaube, letztens war wieder rausgeschmissen
worden,
zum dritten Mal oder so.
Ich glaube, vor zwei Jahren haben sie den nicht auf eine unschöne Art rausgeschmissen, Anführungsstrichen. Aber mittlerweile haben sie die Wogen auch wieder geglättet, habe ich nachgelesen. Ja. Also wenn die den wieder brauchen sollten für eine Tournee oder irgendwas, für einen Auftritt, dann ist er wohl wieder dabei.
Ja.
Also
und bei Oasis hat er, glaube ich, auch mal gespielt.
Ja, hat er auch mal gespielt. Ist auf jeden Fall, The Who war immer für Skandale gut gewesen.
Ja.
Jetzt in dem Jahr 1973. Ja, das war... das Jahr war ziemlich schwer gewesen für die Band. Die hatten ja, ich will jetzt nicht zu weit wegschweifen, aber 1969 diesen Überhit gehabt, in Anführungsstrichen, dieses Tommy-Oper, Rockoper. Da war ja der Überflieger gewesen. Danach, die haben auch das ganze Album, die erste Zeit zumindest fast komplett aufgeführt, ohne irgendwie jetzt Session-Musiker dabei zu haben, sondern wirklich nur die vier waren da. Das ist schon eine super Leistung. Die haben also jetzt die Oper aufgeführt und dann, ich glaube, am Anfang ein paar Hits gespielt, dann kam die Oper, der Hauptteil, und am Ende noch als Zugabe auch nochmal ein paar Hits. Das ging dann so über ein Jahr. Und dann hatten die 1970, gab es kein neues Album von denen, nur eine Live-LP, Live at Leeds. Was heißt nur, die ist damals auch abgegangen, weil das so eine fantastische Live-LP ist. War, glaube ich, gerade damals als die beste Live-Sache, die je rausgekommen ist. War ja noch in Anfangszeiten mit Live-Aufnahmen, war es ja noch nicht so gut. Man hat ja früher nur ein Mikrofon in den Zuschauer hingehängt oder vorne an der Bühne. Dann war ja mehr das Schreie von den Zuschauern als sonst was zu hören. Und das war jetzt körnig klar alles. Ja, und dann hatten sie in 71, hatte dann Pete Townshend eine Idee gehabt, als Nachfolger von Tommy, wieder so ein Konzeptalbum, Livehouse hieß das. Also seine Idee war Livehouse, ganz verrückte Idee, dass die Menschen sind untereinander verbunden, können miteinander reden, also hier weltweit, du kannst jemanden anklicken in Afrika, hat damals kein Mensch verstanden, heutzutage, was gemeint war, praktisch dieses Internet hat er schon 1971, ist unglaublich, schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass alle Menschen miteinander verbunden sind, du hier jetzt nicht so, wie wir jetzt haben mit Computer, sondern da war irgendwie anders gewesen mit, man musste sich eine, irgendwas aufsetzen und dann und also ein bisschen komplizierter alles gedacht, aber hat kein Mensch verstanden, die Mitmusiker auch nicht, was er eigentlich wollte. Und dann hat er dann auch die ganzen vielen Lieder, die er gemacht hat, haben sie dann die besten in Anführungsstrichen so rausgenommen und haben sie das bahnbrechende Album Who's Next rausgebracht. Bei dem Album war das bahnbrechende gewesen, dass er schon Synthesizer und Keyboard über den Computer laufen ließ. So muss man sich vorstellen. Wenn du vielleicht weißt, dass den Song Barbara O'Reilly oder O'Reilly fängt da so ganz verrückt an und dann Won't Get Fool Again mit diesem Anfang. Viele sagen, das ist ein Synthesizer, aber ich glaube, das ist kein Synthesizer, das ist ein Keyboard, ein bisschen verfremdet. Aber da scheiden sich auch die Geister. Und dann war natürlich auch sehr viel Arbeit und dann ist er auf Tournee und 72 gab es auch kein Album, da gab es nur ein paar Singles. Und 73, wieder ein Konzeptalbum, Quadrophenia hieß das.
Habe ich auf Blu-ray, den Film dazu.
Den Film, genau. Da geht, ist praktisch, die Idee war eigentlich gewesen, so ein Rockmusical, eine Band steht im Vordergrund, ne, eigentlich nicht in der Band, nicht, sondern eine Person im Vordergrund, so eine Rockergruppe.
Ja, so auch Festbahn und so was, ne? Oder ne? So Mofas, ja.
Genau, es gab irgendwann in den 60er Jahren, gab es, glaube ich, mal so eine Schlacht irgendwo am Strand in England. Rocker gegen Mods. Mods muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das waren dann halt die mit den feinen Sachen an, glaube ich. Aber ich ganz genau kann jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe den Film noch nie gesehen. Ich habe den zu Hause auf Blu-ray seit 10 Jahren.
Weil die The Who galten am Anfang ihrer Zeit, galten die als Mod. Die hatten also schon, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, die ganze Sache. Da muss man mal eine Sendung von machen. Rocker und Mod.
Wie schreibt man denn Mods? Mit T oder mit D?
Mit D. Aber auf jeden Fall sollte das Album davon handeln, dass ein Junge, der...
Okay,
der,
also, Entschuldigung. Mods waren also war so eine Subkultur in den 1960ern. Und genau, diese Scooter-Rider und sowas, Anzüge haben die so getragen, so ein bisschen. So Soul, Modern Jazz Richtung, wenn ja die Rocker ja halt die Rocker waren, ne, auf ihren Motorrädern, Lederkleidung und ja, sowas.
Genau,
diesen 50s-Look, diesen James Dean-Look quasi gefahren sind.
Also, ja, und in diesem, diesem Album hat er, erzählt also eine Geschichte von einem Jimmy, der halt Mod ist.
Genau, der fährt so eine Vespa, ja.
Genau, und dann eine Geschichte um ihn herum erzählt. Schwer, Elternhaus nicht so befriedigend, als war er dann ein Teenager, 15, 16, sagen wir mal so, überall angeeckt und am Ende, das Ende ist offen, ob er sich jetzt umbringt oder nicht. Auf jeden Fall da drumherum kam auch so Hu drin vor. Er war Hu-Fan und da ist noch ein schönes Beibuch dabei auf der Platte. Also sehr aufwendig gemacht alles. Hatten auch bei den Aufnahmen sehr viel Stress, es klappte alles nicht so. Roger Daltrey und Pete Townsend, die beiden, die konnten sich, weil ich war auch überrascht gewesen, die waren nicht so sehr befreundet miteinander, haben sie oft gekabbelt, auch im Studio, gab sogar auch teilweise mal eine Schlägerei und alles, weil Pete Townsend nicht so wollte wie Roger Daltrey und Roger Daltrey nicht so wollte wie Pete Townsend, also Roger Daltrey, der Sänger, gab immer ein bisschen Querelen und Keith Moon halt immer, um den geht es ja eigentlich gleich, der war halt von Anfang an
immer unter Drogen.
Kann man schon so sagen. Der war immer unter, sagen wir so, unter Druck und unter Spannung.
Ja, okay.
Der war von Anfang an verrückt gewesen, am Schlagzeug schon. Er hat ja nicht, man kann ja nicht sagen, er hat Schlagzeug gespielt, er hat ja zelebriert praktisch.
Ja, habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, so, also die coolsten Geschichten, also mit die coolsten Geschichten von Keith Moon sind die, die Bela B. erzählt. So, was er damals, also alles, was man quasi mit Punk in Verbindung bringen würde, ne? Mit also Zerstörung von Hotelzimmern, Böller in Toilettenschüsseln und so weiter. Das hat Keith Moon alles durchgezogen.
Ja, hat er schon durchgezogen. Und auf jeden Fall, der war unberechenbar in Anführungsstrichen, war aber bei den Fans unheimlich beliebt.
Ja. War auch verdammt guter Schlagzeuger.
Ja, und Pete Townsend sagte immer, ja, alles schön und gut mit Keith, aber privat auch alles klasse und so, aber wenn es dann es ist aber auch nicht so einfach, mit so einem verrückten, Anführungsstrichen, Musik zu machen.
Ja, du kannst dich wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass er dann das noch beim zweiten Take nochmal spielt, was er beim ersten gespielt hat.
Ja, genau. Und auch so, man wusste gar nicht, kommt er jetzt oder kommt er nicht?
Ja,
oder ist er jetzt besoffen, Anführungsstrichen, oder ist er jetzt wie kleine Birne, ne?
Ja.
Auf jeden Fall hatten die auch dieses Album, Qualophenia, hatten die also dann abgeschlossen, ist auch rausgekommen im Oktober 73. Und wie es also üblich war, Album, dann eine Tournee.
Ja.
So, jetzt geht's natürlich los. Ehrgeiz, die waren ehrgeizig. Die wussten ja, die haben damals Tommy aufgenommen und der ganze Tommy dann gespielt.
Mhm.
Jetzt wollten sie auch Quadrophenia ganz spielen.
Mhm. Wie lange geht
man muss dazu sagen, Doppel-LP geht
also über 90 Minuten.
Geht also gut weit über eine Stunde.
Ja.
Also da muss man natürlich auch schon sehr, sehr viel proben.
Ja, und dann vor allem zum Teil durchgehend ist das ja Musik, oder? Bei Qualophenia wahrscheinlich, oder?
Genau, ist durchgehend. Und dann, erschwerend hinzukam, die haben viel Sachen drin gehabt, also sehr viel Keyboard und auch Klänge, fremde Klänge zum Beispiel, viel Meeresrauschen kommt drin vor. Und auch, die haben einen Song, der heißt 515, da hat Bahnhofsgeräusche und wie soll man sagen, die wollten das ein bisschen lebendig machen. Und das auch live. Ja, wie macht man das denn?
Ist ja blöd, wenn du mitten in der Provinz spielst, ne? Kein Meer in der Nähe, kein Bahnhof in der Nähe.
Ja, also, was bleibt übrig? Tonbänder.
Ja.
Aber Roger Daltrey, der war so, wie soll man sagen?
Perfektionistisch?
Der war so, eingestellt, wir sind so, wir sind vier Mann, wir wollen jetzt nicht noch mehrere Leute dabei haben, also was macht man dann? Ja, ich nehme an, dann liefen die Tonbänder, also Mischpult haben die schon gehabt. Übers Mischpult.
Ja. Aber der arme Mischer in dem Moment, wenn der mal irgendwie
wollte ich schon sagen,
falsch ist, dann
und man kennt ja auch, weil man kennt ja auch Pete Downs und so, dass er außerhalb kluger Mensch, alles und auch sehr freundlich und alles lustig. Aber sobald er die Bühne betritt, flippt er ja auch aus. Ja. Ne?
Weißt du denn, weißt du, ob es damals schon sowas wie einen Klick auf dem Ohr gab? Also wenn die jetzt zum Beispiel auftreten, so einen Takt und sowas
haben
auf dem Ohr?
Hatten die schon gehabt. Und zwar, die waren jetzt noch nicht, das war ja jetzt nicht ganz was Neues gewesen.
Ja.
Die hatten ja schon den Song Won't Get Fooled Again und dieses Barber O'Reilly.
Ja, weil musst du, glaube ich, eben kurz erklären. Also Klick auf dem Ohr, also die, wenn man sich ja aktuelle Musiker anguckt, die haben ja alle immer Ohrstöpsel drin. So, natürlich ist das so ein Monitoring, das heißt, die können entscheiden, wen die hören wollen von der Band und sowas. Aber die, vor allem Bass, Schlagzeug und Gitarre, die haben so auch so einen Klick drin, damit sie im Rhythmus bleiben. Der ist bei allen eigentlich gleich synchronisiert. So, ne? Und dann, wenn du so, Paul McCartney hat ja so eine Einspielung auch von John Lennon bei einem seiner Songs.
Ja.
So, das funktioniert natürlich nur, wenn alle denselben Klick haben und dann wissen, wo die jetzt gerade sind und sowas. Dass dann rechtzeitig eingespielt werden kann, damit es dann alles im Takt bleibt und so. Aber wenn sie das hatten, ist es zumindest ein bisschen einfacher. Und
ja,
du
also
sagst, es war jetzt auch nicht das erste Mal,
dass sie gehabt worden haben. Den Song Barbara O'Reilly, wenn man sich anhört, fängt er so an. Und ewig lang, ich glaube über eine Minute. Und irgendwann setzt man ja ein. Und dieses. Man kann die, wenn man Live-Aufnahmen sieht von damals, der zuerst einsetzt, ist Keith Moon, der Schlagzeuger. Und dann kommen die anderen. Also er muss das also, nach ihm geht das. Und er hat so einen Kopfhörer auf und jedes Mal klappt ja auch. Ich weiß nicht, ob der ein Zeichen bekommt, gleich geht's los oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber da muss ja passen, weil dieser Synthesizer oder Keyboard läuft das ganze Lied ja auch durch. Und da muss auch immer das Tempo auch halten. Das soll auch nicht schneller werden. Am Ende kommt das ja auch wieder und dann ist es zu Ende und dann.
Also dann irgendjemand gibt auf jeden Fall Signale in irgendeiner Form.
Ja. Also ein bisschen kannten die sich auch schon aus.
Ja.
Aber in diesem Fall war halt sehr viel damit zugange.
Vor allem hast du Pech, dann drückst du drauf und dann ist das Ding erstmal noch. Du musst erstmal Geschwindigkeit aufnehmen.
Also ganz genau, wie das jetzt so vorgestellt haben, war jetzt auch
oder
nicht.
Oder aber falsch zurückgespult oder so. Und dann,
Ja, die wollten auf jeden Fall, wollten die das jetzt so machen.
Ja.
War ja auch die Zeit schon gewesen in den 70ern, dass man jetzt schon wirklich was zeigen konnte auf der Bühne.
Aufwendig.
Ja, und dann ging das los. Die ersten Auftritte waren in England und die ging schon ging eigentlich schon fast in die Hose alles.
Mhm.
Ein Satz zu spät, zu schnell gespielt, ne, also oder das Tonband, das lief nicht. Der Mischer hat in Anführungsstrichen gepennt. Und dann kann man sich vorstellen, wie dann Pete Townsend ausrastet, schnappt sich den, so wie man ihn mal gelesen hat, hat er sich auch ab und zu mal den Mischer mal geschnappt und praktisch auf der Bühne ein bisschen verhauen und so weiter, was er für einen Blödsinn macht. Ne? Also es war kein gutes Omen gewesen für die Tournee.
Mhm.
Deswegen haben die ja nachher auch dann, weiß ich nicht, nach einigen Auftritten haben sie noch jede Menge wieder weggelassen und dann lieber die einfachen Hits gespielt. Aber ein paar Sachen sind drin geblieben.
Mhm.
Ja, die England-Tournee war zu Ende und dann ging es nach Amerika. Jetzt haben wir das war im November, Dezember waren die in Amerika auf Tournee. Der erste Auftritt war am 20. November San Francisco im Cow Palace.
Mhm.
Ein Riesending. Also für damalige Welt, heutzutage denken wir auch, 20.000 Zuschauer ist schon viel, aber damals war das schon noch was.
Mhm.
Ja, der erste Auftritt natürlich, ne? Und da habe ich auch gar nicht so gewusst. Keith Moon hatte eigentlich immer sehr oft Lampenfieber. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Dass der Lampenfieber hatte, der verrückte Kerl in Anführungsstrichen. Und hat natürlich erstmal was rein.
Zur Beruhigung, ne?
Zur Beruhigung. Also,
ja.
Aber wie es immer so ist, und das war anscheinend immer so gang und gäbe zu der damaligen Zeit, auch vorher schon und früher, auch Tabletten mit Alkohol zu nehmen, ne?
Ja.
Nicht mit Wasser, sondern man nimmt einen Whisky und dann spült man das runter. Ne? War halt so. Ja, gut. Die spielen. Und das Konzert das spielt da eigentlich ganz gut durch.
Mhm.
Und dann kommt der Song, die waren schon fast durch mit dem Konzert. So, wenn man da zusammenrechnet, so, und die waren schon in der 80. Minute ungefähr. Die haben damals, man muss dazu sagen, sehr lange gespielt. Die haben über 2 Stunden schon gespielt.
Ja.
Also der war kurz vorm Ende. Kommt der Abschlusssong, glaube ich, was war immer der letzte Song. Und dann kamen die Zugaben. Das war Won't Get Fooled Again. Und auf einmal macht er schlapp. Fällt irgendwie so vom Schlagzeug, wird dann von den Roadies in die Garderobe geführt, Unterbrechung, 20 Minuten, keiner weiß, was los war von den Zuschauern, schätze ich mal, auch immer ist alles weg, wahrscheinlich auch das Licht von der Bühne ausgeschaltet, kommt vielleicht eine Durchsage, kleine Unterbrechung, Schwächeanfall oder sowas, ne?
Ja,
dann kommt er nachher auch wieder, spielen dann den Song Magic Bus, das ist, das war damals ein Kultlied von denen gewesen auch. Und da musste Keith Moon eigentlich nicht viel machen am Anfang. Nur mit weiß nicht, ob du den Song kennst, so Holzklötze am Anfang und dann geht es immer in eine Steigerung. Ja, da hat er auch ganz gut hingekriegt. Aber irgendwann ist er doch wieder zusammengebrochen. Also einen zweiten Zusammenbruch. Wieder unterbrochen. Aber diesmal haben sie den nicht nur in der Garderobe, sondern sofort ins Krankenhaus gefahren. Mhm. So, und jetzt standen die anderen drei jetzt da. Was machen die? Ja, gute Miene zum bösen Spiel. Die spielen den Song See Me, Feel Me, aber nur zu dritt.
Mhm.
Klappte auch ganz gut. Zuschauer waren begeistert, wie hat so geklappte. Und dann, und irgendwie aus so einer Laune raus, fragt auf einmal dann Pete Townsend, wer von euch unten kann den Schlagzeug spielen? Also jetzt vernünftig spielen. Jetzt nicht nur
bumm,
sondern kann jemand vernünftig Schlagzeug spielen?
Ja.
Ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsding, ne? Und irgendeiner kommt auf mal nach oben, der saß auch ziemlich weit, weil er saß, der war ziemlich weit vorne, wird nach oben geschubst praktisch, so wie er nachher später erzählte. Ein gewisser Scott, da habe ich gerade den Namen nicht mehr gelesen, Scott Hampton oder so ähnlich.
Ja.
so 18, 19 Jahre alt, kommt auf die Bühne, wird auf die Bühne getragen, ne? Ja. Stellt sich auch alle vor, ja, so. Und dann, ja, und kannst du Schlagzeug spielen? Ja, ich kann halt wohl. Und auf einmal sieht er dann, das ist halt kein Schlagzeug, sondern eine Batterie ist halt,
was ja,
der
ja,
hat. Der hat ja zwei Basstrommeln.
Ja. Also, es ist nicht dieses typische Bass, Drum, Snare, Hi-Hat, zwei weitere Becken und so ein Zeug. So, und dann zwei, wie heißen die Dinger?
Also, ne? Tom-Toms.
Tom-Toms, und, genau. Sondern der hat
wahrscheinlich 10 Stück und 20 Becken und.
So ein ganzes Set da.
Den
so,
kann man ja kaum, ja, genau. Den kann man ja, glaube ich, gar nicht sehen, wie ja. er spielt. Man sieht nur, wie der da die.
Wie zwischen ein paar Haare und
ja.
Sticks sich so bewegen.
Ja, vor allem Sticks schmeißt er ja durch die Gegend, ne?
Ja.
Ja, da hat er schon mal in Anführungszeichen schon eine Hose gemacht, so ein bisschen, ne? Ja, aber nützt ja nichts, jetzt bist du oben.
Ja, jetzt bist du oben bei den Helden und dann. Jetzt
bist du bei den Helden oben. Ja, und dann hast du dann auch, dann haben die natürlich auch gesagt, wir machen erstmal eine kleine Blues-Session.
Mhm.
Dann haben die so ein paar Blues-Sachen gespielt, also einen Smokestack Lightning hatten die gespielt, dann ging es rüber in Spoonful, der war ja auch in dem Programm drin.
Mhm.
Klappte ganz gut. Und dann haben die dann ging es zu einem Lied Naked Eye. Das ist auch sehr kompliziert und sehr hart, muss man da spielen. Und sehr, sehr, langes, sehr langer Song.
Mhm.
War auch dann, danach war auch dann Schluss. Also ist schon sehr ungewöhnlich, weil der Song, den gab's, haben wir es nicht auf Platte. Den haben die eigentlich nur live gespielt, weil Pete Townsend sagte später mal, eine richtig vernünftige Studioversion haben wir nie hingekriegt.
Mhm.
Das ist auch ein Live-Lied eigentlich. Das ist ein langsamer Teil, dann kommt eine Steigerung und so weiter, ne? Ellenlanges Solo und so weiter. Haben die also dem Redner im Studio nie vernünftig hingekriegt.
Mhm.
Es gibt Studioaufnahmen, später kamen die dann raus, aber stimmt schon, live war das wirklich um weiten, weiten Teil besser.
Mhm.
Ja, und dann war er dann fertig gewesen und der war wirklich fertig.
Mhm.
Da gibt es ja den berühmten Ausspruch von ihm, ich war 20 Minuten gespielt, ich war tot.
Ja.
Dann habe ich noch gedacht, wie halten die ja denn 2,5 Stunden aus? Vor allem Keith Moon.
Ja.
Er war 20 Minuten schon tot und hat wahrscheinlich nicht so drauf gedrescht.
Ja.
Ne? Es gibt ja Aufnahmen bei YouTube.
Okay, da wäre meine nächste Frage gewesen, ob es Aufnahmen gibt.
Sehr, 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 sehr schlechte Aufnahmen, aber ich weiß gar nicht, ob das jemand privat gemacht hatte oder so.
Ja, ja, die Handys waren damals noch nicht so gut, Papa.
Kann eigentlich auch gar nicht sein. Es ist einerseits interessant, aber andererseits auch traurig, ne? Wenn man das so sieht,
ja,
wieder abgeführt wird und dann kommt dann nachher wieder und dann, als wenn nichts gewesen wäre, umarmt den Pete Downs und so und dann
kippt er wieder um,
Dann kippt er wieder um und er müht sich da ab am Schlagzeug. Er spielt natürlich jetzt hier, muss man zu sagen, diesen 0815 Blues da, ne?
Achso,
Ist nicht schlecht, aber natürlich
mehr als rhythmische Begleitung ist es nicht.
Ja, sagen wir mal so, ne?
Ja.
Alles prima und danach ist er dann Backstage, haben sie ihm noch eine Jacke geschenkt.
Mhm.
Wahrscheinlich mit diesem.
Von Keith Moon da die.
Nee, ich glaube, von dem Merchandise
ja,
da.
Ja, so, vermutlich,
so, ja. Oder so ein Quadrophenia-Tournee und so. Und er selber habe ich mich da mal. Hat er auch bei Wikipedia eine Seite.
Mhm.
Oder eine Seite. Er ist nachher weiter bei Musik auch geblieben, er hat irgendwas studiert. Ich habe es aber jetzt nicht genau verstanden. Er war Komponist, hat Komposition studiert, Künstlerresidenz in Sausalito irgendwo. Was das jetzt ist, ob er jetzt, das müsste man mal, ist auch jetzt auch vielleicht nicht so wichtig, aber hat auf jeden Fall immer was mit Musik zu tun gehabt. Was noch wichtiger ist und interessant ist, der ist schon sehr früh gestorben und haben sogar The Who haben ihn sogar Beileidserkunden, einen Nachruf auf ihrer Homepage da rausgebracht. Und dann da fand ich irgendwie komisch, also interessant, dass er nach über 30 Jahren. Weil sie
es mitgekriegt haben, dass er gestorben ist.
Und dann habe ich dann so festgestellt, die haben den eigentlich nie aus den Augen verloren.
Ah.
Der ist immer vielleicht die nächsten Zeiten noch, wo die dann nachher wieder weiter spielten, die haben dann 2 Tage Pause gehabt, dann ging es halt weiter mit der Tournee, wahrscheinlich immer wieder gesagt, die waren wahrscheinlich von ihm auch beeindruckt.
Ja, ja.
Es gibt auch öfter mal so Interviews dann später, wo dann Pete Townsend sagte, ja, aber wisst ihr noch damals mit diesen, mit dem, was habe ich den Namen schon wieder, mit dem Scott und so weiter, da war echt tolle Leistung und so weiter, erstmal den Mut überhaupt auf die Bühne zu gehen.
Ja.
Und er bekam in demselben Jahr, 1973, vom Rolling Stone ein extra Revat. Und zwar Pickup Player.
Also, ja.
Also, das heißt, glaube ich, so ähnlich.
Ja, so Ersatzspieler oder.
Ersatzspieler oder ja, den man so auftreibt.
Ja, ja, genau,
ne?
Genau.
Irgendwie so.
Ja.
Ja, das ist da die, meine Geschichte. Das ist der Hammer eigentlich.
Ah, cool.
Wenn man, ganz kurz noch.
Genau, ich meine, Keith Moon ist, glaube ich, nicht lange danach gestorben, ne?
Der ist schon sehr, 78 ist er gestorben. 78,
also 4 Jahre später.
Ja, fünf Jahre später,
ja.
Nee, aber was auch noch, können wir vielleicht nachher noch was dazu sagen. Es gibt ja noch mehrere Sachen, zum Beispiel jetzt hier, Ersatzleute gibt es ja immer mal, wenn mal einer krank wird und so weiter. Aber das war jetzt wirklich einmalig gewesen, dass ein Zuschauer da auf
genau,
die Bühne
genau,
ging.
Genau, ja.
Obwohl, fällt mir gerade ein, Keith Moon war ja auch so gewesen. Die sind ja damals, bevor er zur Band kam, er war ja kein Gründungsmitglied gewesen, der Keith Moon.
So.
Er kam ja später erst. Er hat praktisch auch den Schlagzeuger von der Bühne geholt und sagte, ich kann besser spielen als der. War auch interessant. Und da hatte Pete Townshend schon gesagt, oder war der Deutsche oder Deutsche, hat gesagt, oh, verdammt nochmal, es ist eigentlich eine Unart, ne? Man geht, du bist Zuschauer, gehst auf die Bühne, schmeißt den Schlagzeuger runter.
Ja.
Da hätten sie auch sagen können, hau ab, ne? Aber die haben sich nicht getraut. Der war anscheinend schon immer so ein bisschen wild gewesen. Ja, das war jetzt meine Geschichte. Und du hast auch noch eine.
Ich habe auch noch eine. Ich habe überlegt, ich habe so ganz, also, dass wir sowas machen, war ja schon immer mal irgendwie ein Plan gewesen, so nach dem Motto, um die Vorbereitung ein bisschen aufzuteilen, falls wir irgendwas anderes noch in Planung haben. Und jetzt, wenn die Folge rauskommt, eine Woche später, kommt ja eine Bonusfolge raus, die wir zum Podcast dann aufgenommen haben. Du bohrst in der Nase und hast eine Idee?
Ja, mir fällt gerade ein, weil ich vorhin so am Stottern war mit diesen Effekten, die sie hatten. Die hatten viel Bläser gehabt bei der.
Ah ja.
Und die kamen dann vom Band.
Okay.
Die, wie gesagt, Roger Daltrey.
Ja, dann muss er erst recht im Takt sein.
Roger Daltrey wollte, ja genau.
So,
muss alles
so eine
stimmen.
Welle und so was ist ja noch, kann man noch.
Und du kannst
noch
auch nicht improvisieren. Aber wenn die drei Minuten geht, dann muss das auch 3 Minuten sein.
Ja,
ne?
Ja. Vor allem, wenn die müssen richtig einsetzen.
Und Roger Daltrey hat halt gesagt, Pete Townshend wollte wohl Bläser haben, schätze ich mal. Auf, richtige Bläser auf der Bühne. Aber Roger Daltrey wollte das nicht.
Ja.
So, weil jetzt.
Genau. Also, genau. Also jetzt in einer Woche, also wenn ihr es heute am 7. März hört, dann erscheint in einer Woche eine Bonusfolge, die wir zum Podcast dann aufgenommen haben. Wir haben jetzt gerade ein Interview gehabt oder ein Gespräch geführt mit dem Yannick von Zukunftsmusik e.V. Das könnt ihr dann in voller Länge hören. Und da war dann natürlich dann, dafür musste vorbereitet werden. Da haben wir gedacht, okay, teilen wir uns hier die Vorbereitung. Das heißt, Papa hat eine kleine Geschichte rausgesucht, ich habe eine rausgesucht. Und das war immer so ein Backup-Plan für den Fall der Fälle. Ich hatte aber so viele Geschichten dann in meiner Liste gehabt, wo ich dachte, ah, das könnte man dann mal machen. Ach, das könnte man dann ja machen. Ja, das könnte man dann ja machen.
Ich hatte auch noch eine Geschichte drauf.
So, und hab dann gedacht, also Moment mal, danach, am 28. März, die Folge, die rauskommt, die ist wieder eine Reverse-Folge, das heißt, die übernehme ich. Ich habe jetzt ganz viel Arbeit gehabt in den letzten paar Wochen, Papa. Dank mir einmal. Dankeschön. So.
Bitteschön.
Bitteschön. und wollte das hier eigentlich für meine Reverse-Folge nehmen, bin aber auf was anderes gestoßen, wo ich dachte, okay, das ist besser, also habe ich das ein bisschen runtergekürzt und ich erzähle dir über ein seltsam spannendes Comeback. Und das ist die Frage, war das wirklich, kann man das als Comeback zählen? Habe ich mir danach bei der Recherche gedacht, ja, doch, kann man machen. Sagt dir der Name Rick Astley etwas?
Ja, sag mir was.
Kennst du? Okay,
80er Jahre Pop.
Ja, so kann man so grob runterbrechen, ja. Ist am 6. Februar 1966 geboren in Großbritannien und sang unter anderem als Kind im Kirchenchor, spielte später mit Schulfreunden in der Band FBI und war dort zu Beginn der Drummer und dann der Leadsänger. Also ein bisschen wie Phil Collins so quasi.
Ja.
Er ist der Phil Collins, auch aus England, ja, passt ja. und die spielten halt in der Umgebung und irgendwann war sein Bekanntheitsgrad dann doch so hoch, dass erste Musikproduzenten ihn angesprochen haben. Und dann nach Rücksprache auch mit den anderen Bandkollegen haben die gesagt, ey, komm, du hast vielleicht eine Karriere vor dir, mach das. Und die haben sich also im Guten getrennt und er kam dann bei dem Produzententeam Stock, Aitken Waterman unter, SAW. Und dieser Peter Waterman, den kennt man eventuell so ein bisschen, zumindest in Großbritannien, denn von 2001 bis 2003 war er dort in der Jury von Pop Idol. Und Pop Idol ist die, das heißt Vorlage, ist die, hat nachher eine deutsche Version gekriegt, 2002, unter dem Namen Deutschland sucht den Superstar. Also es hat quasi selbe Konzept, selbe Sendung, selbe Logo, bloß da heißt es Pop Idol und hier heißt es Deutschland sucht den Superstar. SAW war zu der Zeitpunkt noch ziemlich neu. Also er ist ungefähr 1985 bei denen untergekommen. 1984 haben sie sich gegründet. Und Astley hat das Angebot erstmal ausgeschlagen, nach London zu kommen, und hat dann aber gesagt, ja, komm, die sind neu, es klingt schon nach einem Abenteuer, also machen wir mit. Und hat dann gesagt, gut, komm, machen wir. Und in der Anfangsphase war er ziemlich angewiesen auf diesen Peter Waterman, weil Astley hat ja selber keine Wohnung gehabt in London, hat dann bei dem Waterman gewohnt und er hat auch nicht sofort eine Platte aufgenommen, sondern war am Anfang als Assistent eingestellt bei PWL, Peter Waterman Limited. Das ist die Produktionsfirma gewesen, von dem Waterman hat gegründet. Da war er halt so Teekocher oder hat dann irgendwie sich um die Tonbänder so ein bisschen gekümmert und sowas. Und sollte später auch als Singing T-Boy bekannt werden. Also, du hast ja schon mal so Dokus auch gesehen. Also, es ist ganz typisch in England, da hatte James Cameron auch mal Probleme gehabt, als er den zweiten Alien-Film gedreht hat. Es ist ganz normal, dass du halt in Großbritannien eine Teepause einlegst. So, da kommt irgendjemand mit einem Tee rein und alle legen ihre Arbeit hin und machen eine Teepause.
Ja.
So, James Cameron konnte es damals, da kam auf einmal die Dame mit dem Tee rein, alle haben aufgehört zu arbeiten, der hat eine Krawatte gekriegt, bis zum geht nicht mehr. Er selber Amerikaner, hat überhaupt nicht verstanden, wieso die jetzt gerade aufhören. Hat dafür gesorgt, dass ihn da keiner mochte.
It's tea time, Sir.
Genau, keiner mochte James Cameron, weil er nämlich die Teepausen nicht mochte und verboten hat. Und dann, ja, gab es richtig Probleme. Egal, andere Geschichte.
Aber da kennen die ja nichts. Um Punkt 15 oder 16 Uhr. 16 Uhr, glaube ich, ne? Mit der Tee.
5 o'clock Tee.
17. Oh, 5 o'clock, 17, ja. Da kennen die nichts.
So, und das machte Astley fast 2 Jahre. Also T-Boy und Tonbänder und also so Assistenzarbeiten halt. Aber in der Zwischenzeit hat er trotzdem an 2 Singles mitgewirkt, die beide gefloppt sind. Jeweils hat er immer, war immer so ein Duettpartner. Ungenannt war er auf dem Song von O'Shea Brown's Learning to Live. Da ist er überhaupt nicht so, da steht er überhaupt nicht drauf. Unter dem Namen Rick and Lisa, und zwar zusammen mit Lisa Carter, kam When You Gonna raus. Kann man sich auch auf YouTube anhören. Der ist, glaube ich, nirgendwo im Streaming irgendwie zu hören. Und ist ganz witzig, wenn man in die Kommentare guckt, der hatte wohl vor einigen Jahren mal eine Autobiografie geschrieben. Da standen ganz viele Leute drunter, seid ihr auch wegen der Biografie hier? Also hat er da anscheinend drüber geredet. So, wenn man den Song When You Gonna hört, dann weiß man ungefähr, welche Musikrichtung SAW produziert haben. Und die Musikrichtung wird High Energy genannt.
High Energy.
Ja, also High Energy. Und das beschreibt es eigentlich auch schon mal ganz gut. Also es kommt so ein bisschen aus dem Disco-Bereich, aber hat eher schnellere Beats, so 120 bis 140 Beats pro Minute. Elektronische Musik, eine sehr prägnante Basslinie ist drin, oder Bassline, und war sehr beliebt halt in den späten 70er bis so Anfang, Mitte 80er. Ein bekannter Song ist zum Beispiel You Spin Me Round Like a Record von Dead or Alive. Kennst du wahrscheinlich. You Spin Me Round. Übrigens produziert von SAW.
Aha.
Und diese Musikrichtung war halt auch sehr bekannt, beliebt in der damaligen LGBTQ-Szene. So, kommen wir aber zurück zu Astley. Also die Hitmaschine SAW kam allmählich ins Rollen. Ne? Also wie gesagt, der Song und so was von Dead or Alive kam alles raus. Und irgendwann war es auch wieder Zeit, dass Astley einen Song bekommen sollte. Und dann gab es die erste Idee, das machen wir mit ihm, machen wir Motown. Und sie haben eine Cover aufgenommen von The Temptations' Ain't Too Proud to Beg. So, dann haben sie aufgenommen und dann hieß es aber, ja, irgendwie, nee, komm, der Rick, der muss einen eigenen Song kriegen, kein Cover. Und tatsächlich kam aber diese aufgenommene Coverversion, die kam dann nachher nicht, also auf dem zweiten Album von 89 sollte die oder 88 sollte die draufkommen, aber die Originalbänder gab es nicht mehr, weil die bei einem Brand zerstört wurden. Aber er hat es dann nochmal neu aufgenommen. Also wenn man ihn den Song singen hören möchte, muss man einfach nur das zweite Album hören.
Also,
aber ich meine, wir sind auch vor dem ersten Album gerade. Das heißt, wir springen wieder zurück. Und es war das Problem, ja, welchen Stil machen wir denn mit ihm? Weil High Energy war allmählich auf dem absteigenden Ast. So, also würden sie für ihn so einen Song in dem Bereich machen, wenn es überhaupt funktioniert zu seiner Stimme, weil er so eine sehr soulige Stimme hat und so, ist die Frage, ob das überhaupt was werden würde. Und vor allem, wenn es überhaupt nicht mehr, wenn es überhaupt out ist, dann macht es keinen Sinn. Was aber in wurde, war House Music mit so einem US-amerikanisch-artigen Soul-Gesang drüber. Dachten sie, okay, dann das machen wir. Das machen wir. Und so erschien am 27. Juli 1987 der Nummer 1-Hit Never Gonna Give You Up. Und das Video sorgte für harte Verwirrung. Weil du hast ja diesen jungen Mann gesehen, der eindeutig Brite gewesen ist, der so einen US-amerikanischen Soul singt, was dafür gesorgt hat, dass immer, wenn er irgendwo dann, weil der Song ein bisschen durch die Decke gegangen ist in England, überall quasi gesagt wurde, ja, da singst du doch nicht, oder? Sing doch mal. So, und da muss er immer beweisen, dass er es wirklich selber eingesungen hat. Aber trotz dem Erfolg war Astley nicht wirklich glücklich, denn er hatte sich ein bisschen wie so eine Marionette gefühlt während der Aufnahmen fürs Album. Also wollte er Mitspracherecht haben. Was sagt ein Produzententeam zu einem Newcomer, wenn der sagt, ey, ich will Mitspracherecht haben?
Tja.
Genau, tja, gibt's nicht.
Ja.
Aber, weil die so viel zu tun hatten, unter anderem waren sie da gerade dabei, noch einen Song für Kylie Minogue zu produzieren, also die zu dem Zeitpunkt gerade dann hat so australische Seifenopern oder so mitgespielt und dann wollte sie in die Musikbusiness starten und so, haben mir gesagt, ja gut, okay, komm, wenn du meinst, hier, mach mal ein bisschen was und haben ihm das B-Team dagelassen. Und am Ende gab es tatsächlich dann, als er dann die Songs gemacht hat, waren tatsächlich 4 von seinen eigenen Kompositionen waren dann auf Astleys erstem Album drauf. Keine davon wurde als Single veröffentlicht. Dann erschien also im November 87 Whenever You Need Somebody, also sein erstes Album. Und es war auch ein riesiger Erfolg. Auch in den USA, wo diese SAW bis auf ein Song keinen wirklichen Erfolg hatten, war auch das Album auch in den USA in den Top 10. Und auch die Single wurde dann zur Nummer 1 vom Underground-Song quasi hochkatapultiert in die Billboard-Charts und so. Nach dem zweiten Album Hold Me In Your Arms, von dem ich gerade kurz geredet hatte, trennte er sich dann von SAW, also von diesem Musikproduzententeam. Und ein paar Jahre später, 1991, erschien dann das Album Free, das als künstlerisch ambitionierter gilt. Unter anderem bei einem Song, jetzt habe ich leider nicht mehr rausgesucht, welcher Song, hat Elton John mitgewirkt.
Kann ich mir schon vorstellen.
Hast du den Song vielleicht oder das Album? Weil Elton John mitgemacht hat?
Nee, habe ich nichts.
Okay. 1993 kam dann sein 4. Album Body and Soul raus und es verkaufte sich sehr schlecht. Also das 3. Album war ein okayer Erfolg und das 4. Album war ein total, ich weiß nicht, ob es ein Flop gewesen ist, aber halt weit hinter den Erwartungen zurück. Und dann kamen 2 Dinge zusammen. Zum einen, er und seine Frau bekamen eine Tochter und dadurch rückte die Musik für ihn sowieso immer mehr in den Hintergrund. Auch den ganzen Tourneestress wollte er nicht mehr und den Studiostress und so. Also eher für die Familie da sein. Und auch die Presse machte ihn zu schaffen, denn sie mochten ihn von Anfang an nicht. Also die haben seine Musik zerrissen bis und geht nicht mehr. Die haben auch dieses Musikproduzententeam, was auch recht bekannt gewesen ist, wurde auch zerrissen. Da wurde immer gesagt, ja, ihr macht ja immer dasselbe und keine Ahnung was, egal welchen Künstler ihr unter Vertrag bringt. Und das haben sie ein bisschen auch an Astley ausgelassen, weil der nämlich deren erfolgreichster Künstler gewesen ist zu der Zeit. Es gibt auch ein paar Geschichten, dass sie versucht haben, was zu finden über ihn, um ihn dann irgendwie nochmal negativ in die Schlagzeilen zu bringen. Also die haben seine alten Bandkameraden von FBI irgendwie kontaktiert und gesagt, so, ja, als er gegangen ist, da war doch bestimmt richtig mies von ihm und sowas. Ja, sie wollten ihm irgendwas finden, um es ihm vorzuwerfen. So, und diesen Druck hat er auch keine Lust mehr gehabt, fühlte sich dauerhaft unter Beobachtung und hat dann 94 die Reißleine gezogen und gesagt, okay, ich mach nichts mehr. Ich ziehe mich aus dem Musikgeschäft raus. Hat er ein paar Jahre durchgehalten, 2001 kam dann ein neues Album raus, kam so eine Greatest Hits CD raus, dann war er auf Tour, dann ein weiteres Album mit Coverversionen, und dann kam der, also die alles so, die liefen, aber wirklich so groß irgendwie in der Öffentlichkeit war er nicht. Dann kam 2007. Ich wollte dir zu Beginn einen Link geschickt haben. Habe ich vergessen. Ist mir aufgefallen, während ich mein Tablet geholt hatte. Und zwar 2007 fing es auf einmal an auf ein Forum namens 4chan, die halt so dafür bekannt sind, dass sie halt mit ganz vielen Memes und so als erstes anfangen, dass Links geteilt worden sind zu, also dass die Leute hingegangen sind, die haben einen Link geteilt, zum Beispiel ein Forum, da gab es Leute, die haben gesagt, ey, ich brauche irgendwie Hilfe bei meinen Finanzen oder sowas. Da hat jemand gesagt, ja, klick hier, da ist was, da ist ein gutes Video.
Aha.
Oder du hast auf YouTube oder MyVideo oder Vimeo und wie auch die ganzen Plattformen zum Teil alle hießen, hast du gesehen, ach, Moment mal, der Film, der läuft doch gerade im Kino, den kann ich hier ganz gucken. Hast draufgeklickt. Und jedes Mal, wenn du draufgeklickt hast, hast du mit, lief vielleicht ein paar Sekunden das, was du erwartest, und dann machst du einfach mal bum, 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 bum. Und Never Gonna Give You Up, das Musikvideo fängt an.
Aha.
Und wenn du das gemacht hast, wenn du draufgeklickt hattest und das Video gesehen hast, dann wurdest du gerickrolled. So hieß das. Das heißt also, du klickst irgendwo drauf und bekommst das Never Gonna Give You Up Musikvideo spendiert.
Naja, mhm.
Und das Phänomen wurde immer größer. Es passierte immer häufiger, dass Leute irgendwo draufgeklickt haben, dann startete auf einmal dieses Video und sowas. Und im März 2008, also ungefähr ein Jahr später, hat sich Rick Astley zum ersten Mal dazu geäußert und hat gesagt, so ja, ich finde das schon irgendwie witzig, aber ich finde es seltsam, ich verstehe es nicht, warum meine Musik, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, wollte ich auch schon fragen, wieso haben denn das genommen?
Es fing wohl an, so was ich gefunden hatte, das erste Mal, dass es kam, war halt, ja wie gesagt, 2007. Und zwar kam, ich meine 2008 war das, sollte ein Videospiel erscheinen, GTA 4 müsste das gewesen sein. Und 2007 kam der erste Trailer online und es gab zwar sowas wie Videoplattformen, aber der Videospielhersteller Rockstar, der hatte das Video hochgeladen und die ganze Seite ist abgeschmiert, weil so viele Leute den Trailer sehen wollten.
Ach so, aha.
Und was ich gefunden habe, ist wohl die erste Person, die dann gerickrolled hat, quasi mit, also es gab vorher Duckrolling, also dasselbe System, du hast dann aber eine Ente mit Reifen gesehen. Also die anstatt Füße Reifen hatte.
Ja.
Einfach nur so ein Bild. So, und dann irgendjemand kam wohl auf die Idee zu sagen, ey, hier ist das Video, hier ist der Trailer, hier könnt ihr den sehen. Und dann wurden die Leute gerickrolled, indem sie halt einfach nur dieses Video gesehen haben. Und das muss wohl der Auslöser sein, fanden einige Leute witzig und haben das immer mit seinem Video gemacht. Also hat einfach irgendwann jemand also, gemacht.
Einfach, ja, Zufall oder so.
Genau, zufälligerweise sein Video.
Ja.
Am 1. April 2008 zum Beispiel hat dann YouTube gedacht, okay, nutzen wir die Chance, 1. April, April's Fool Day und sowas. Und haben dann, ich glaube, das war nur die Startseite. Wenn du auf der Startseite auf jeden Fall auf ein Video geklickt hast, kamst du immer bei Never Gonna Give You Up raus.
Aha.
So wurde so quasi, ja, 1. hier, April, April und sowas. Wurde es immer gerickrolled, wenn du auf der Startseite irgendwo draufgeklickt hast am 1. April. Im November kam es dann dazu, dass bei den MTV Music Europe Awards, also den europäischen MTV Awards, wurde eine neue Kategorie eingeführt, die hieß, ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt, Best Act Ever. Da war halt auch Rick Astley nominiert. Und dann gab es ein Publikumsvoting. Und das Publikum halt hat ihn gewählt. Wahrscheinlich wegen den ganzen Rickrollen, um dann quasi die ganze Veranstaltung zu rickrollen. Er selber war nicht da, um den Preis entgegenzunehmen. Die Resonanz darauf, dass er gewonnen hat, war jetzt auch nicht so groß, weil die Leute gedacht haben, ja, jetzt werden wir irgendwie durch den Kakao gezogen hier als Veranstaltung und sowas. Und ja, Astley, okay, ist die Frage, hat dann, nachdem er das Interview gegeben hatte, war dann irgendwie auch immer so ein Ding, er wollte daraus, aus diesem Hype, der da aus diesem Grund generiert worden ist, eigentlich nie Geld machen oder beziehungsweise sich nie vermarkten. Er wollte nicht sagen, ey, ich bin doch der Typ, der, den ihr auf einmal seht, wenn ihr auf den Link klickt und sowas.
Mhm.
Und hat sich aber dann breitschlagen lassen bei der Thanksgiving Parade von Macy's, also in New York dann halt, auf einem Wagen zu stehen und dann halt den Song zu singen. Da wurde quasi eine Live-Rickroll-Nummer irgendwie gemacht bei diesem Themenwagen. Und jetzt ist die Frage, was bleibt? Also direkt verdient hat Astley an der ganzen Nummer gar nichts. Also jetzt, beziehungsweise direkt verdient im Sinne von, das Video hat mittlerweile 1 Milliarde Aufrufe oder über 1 Milliarde Aufrufe. Daran, an dem Video verdient er überhaupt nichts. Weil er hat den Song weder geschrieben, er kriegt höchstens Performance-Sachen. Er hat aber auch gar nicht die Rechte an den Songs. Die liegen glaube ich, bei Sony und so. Ne? Also da hat er, ich habe eine Zahl gefunden vor ein paar Jahren, da hieß es, er hätte $12 verdient oder sowas. An der ganzen Sache. Und auch der Peter Waterman, der einer von den Schreibern von dem Song war, sagt auch, ja, so ein paar Dollar oder so, mehr ist er nicht. Vermutlich hat es aber dabei geholfen, eine erneute Karriere zu bekommen oder zumindest zu beschleunigen oder so einen Fuß dann wieder reinzukriegen, weil er hatte zwar ja wieder Alben veröffentlicht, das waren aber halt alles so, die waren in den Charts gelistet und das war's. Und sein Album, was er dann darauf gemacht hat, das erste, was gekommen ist nach diesen Rickroll-Sachen, ist 50, so heißt das, ist von 2016 und es hat zum Beispiel in Platz 1 in den UK-Charts, also in den englischen Charts erreicht und 2023 hat er auch auf dem Glastonbury Festival gespielt. Hat mittlerweile auch ein paar andere Alben rausgebracht oder EPs rausgebracht, wo er Songs gecovert hat und so.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, ich höre mir das ganze erste Album von ihm mal an. Und es macht richtig Spaß. Also wirklich. Wenn du so. Es ist toll. Also, es gibt auch ein paar. Also, meine Lieblingssongs davon sind. Wie heißt das hier? It Would Take a Strong, Strong Man. Der ist schön. Wenn du ein richtiges Liebesding haben willst, dann ist When I Fall in Love. Der letzte Song auf dem Album ist dabei. Aber klar, Together Forever und Never Gonna Give You Up sind halt seine Evergreens.
Ah ja, klar.
Und mittlerweile spielt er den Song auch wieder, also spielt er sowieso nochmal live und sowas. Aha. Auch mal bei den Foo Fighters haben die, glaube ich, dann zusammen den Song gespielt. Ich glaube sogar auf dem Glastonbury oder so. Und ja.
Ja, schöne Geschichte.
Und was er mit meinem Thema in 3 Wochen zu tun hat, das erfährst du dann in 3 Wochen. Da kommt er nämlich auch kurz vor.
So lange muss ich warten.
Das hat auch was mit Elton John zu tun. Ja, sind wir schon am Ende der Folge und das lief ja richtig fix, du. Also fix im Sinne von, das ging ja so runter wie Butter. Und runter wie Öl, Entschuldigung. Ja, wir empfehlen euch sowieso immer, uns zu abonnieren. Also sowohl Social Media als auch auf dem Podcast-Player, den ihr gerade hört. Damit ihr keine Folge verpasst und vor allem nicht die Folge, die nächste Woche erscheint, wo wir mit Yannick von Zukunftsmusik e.V. über die Organisation sprechen, was die machen, unheimlich tolle Geschichten dabei gewesen, unheimlich spannend, was sie machen. Alles im Rahmen des Podcastons und würde uns richtig, richtig, richtig doll freuen, wenn ihr die nächste Folge, aber auch diese Folge und alle anderen Folgen mit euren Freunden und Bekannten teilt.
Alle Folgen, die noch folgen, ne?
Alle Folgen, die noch folgen, denn diese Sendung wird Folgen haben, Papa.
Ja.
Und gerne 5 Sterne geben, da, wo es geht. Wir sind zwischendurch mal in den Charts gewesen, in den Apple-Charts zum Thema Musikgeschichte.
Was war das, Top 20 oder Top 30?
Ja, wir haben es in die Top 20 geschafft.
Top 20 geschafft?
Ja.
Wahnsinn.
Da über uns waren dann nur die öffentlich-rechtlichen Sendungen zum Teil.
Also aha.
Deshalb, bringt uns in die Top 10.
Nein, die Top 10, ja. Aber wir haben genauso viel verdient wie Rick Astley an den Videos.
Nee, genau, das ist auch hier ehrenamtlich ein bisschen.
Aber schon ein starkes Stück. Wenn man, was hast du gesagt, 1 Milliarde mal angeklickt
ja.
Und dann da nichts verdient. Nee,
nix verdient.
Das ist auch ein Witz, oder?
Ja, weil dann nichts davon direkt
hat. Das ist wirklich ein Witz. Aber okay, ich weiß ja nicht, was da für einen Vertrag gab da damals, vielleicht nur für die.
Ja, ich weiß auch gar nicht, inwieweit es Geld gibt bei, ich muss auch dazu sagen, inwieweit es Geld gibt bei YouTube für Musikinhalte.
Ja, wenn ihr jetzt.
Weil zum Teil YouTube ja auch noch Geld dafür zahlt, dass die Musik überhaupt gespielt werden
naja,
kann.
Naja, weil nämlich sonst im Radio und Fernsehen ist ja mit den GEMA-Gebühren hier in Deutschland, da kriegst du ja was.
Genau, und GEMA war ja zum Beispiel eine Zeit lang das Problem, weshalb du überhaupt keine Musik abspielen konntest bei YouTube. Oder überhaupt keine Musikvideos sehen konntest. Weiß ich auch noch, das kenne ich auch noch.
Und was noch schlimmer ist, bei den ganzen Veranstaltungen, so zum Beispiel Weihnachtsmärkte und so, da wollten die für jedes Lied auch noch GEMA-Gebühren haben. Da gab es, glaube ich, vor zwei Jahren, lief keine Musik.
Ja, ich sag mal so, ich habe beim Kino gearbeitet. So, Kinos zahlen für den Inhalt auf der Leinwand, also für den Film selber eigentlich auch noch GEMA-Gebühren. Also für den Film, den sie mieten, dann, wo sie auch noch bis zum Teil Geld dafür bekommen, da müssen auch noch mal GEMA abzweigen. Also das könnte auch der Verleih machen. Aber
das ist ein Thema für sich.
Ja. Muss man vielleicht mal fragen, aber wenn ihr jemand seid, der bei der GEMA arbeitet in irgendeiner Form, wäre auch mal interessant. Also wir sind nicht negativ gegenüber die GEMA eingestellt, das ist auf keinen Fall.
Kein Fall, nur halt ist halt alles so undurchsichtig.
Genau.
Für unser eins, sagen wir so.
Genau, GEMA und GVL, habe ich ja damals auch alles in der Berufsschule gelernt, Papa, für meine Ausbildung.
Stark.
Und genauso stark enden wir jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.